Ja, vielen Dank für dieses Lied, auch das letzte Lied, der bekannteste Psalm. Viele Menschen kennen den auch in unserem Land, auch wenn sie nie in die Gottesdienste gehen, keine Kirchen besuchen, ihr Leben gottlos verbringen, also losgelöst von Gott. Aber Psalm 23 ist ein Psalm, der insbesondere in Krankenhäusern, in den Krankenzimmern oft gebetet wird. Den kennt man noch von früher, den hat man irgendwo gelernt, in der Schule, im Konfirmandenunterricht, rund um die Kommunion, Firmung, was auch immer. Und es liegt bei vielen von uns zurück, diese Zeit. Und als ich Kind war, da gab es eine Kindersendung. Und ich habe überlegt, ob wir das jetzt hier einspielen, das lassen wir jetzt weg. Ich sage einfach mal, wie die angefangen hat. Und ich möchte die bitten, die diese Kindersendung ab und zu mal gesehen haben, aber es ist schon ein bisschen her, die mögen einfach mal die Hand kurz heben, um einfach mal zu sehen, das ist nicht nur ich, sondern es betrifft vielleicht noch andere. Also ich sing's nicht vor, ich sag's einfach mal. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Waren doch etliche. Und ich muss gestehen, ich habe das Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Ich habe es auch als Kind nicht oft gesehen, aber irgendwie blieb mir das hängen. Sesamstraße, so hieß diese Kindersendung. Wie gesagt, ich erinnere mich nicht viel an Inhalte, da war auch Bert und Ernie und solche komischen Sachen, weiß ich gar nicht mehr alles, aber dieses Eingangslied, das blieb irgendwie sitzen. Und da können wir die erste Folie angucken, denn das ist was, was für heute auch für mich irgendwie wichtig war. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Taufe. Wieso? Warum? Wer? Wie? Wo? Was? Manchmal muss man fragen, um Dinge zu verstehen. Dieses Lied, dieses Eingangslied dieser Kindersendung hat im Grunde eine tiefe Wahrheit. Und ich möchte uns heute mit hineinnehmen, eine Geschichte, wo Fragen entscheidend waren. Und vielleicht sind heute Gäste da oder auch Bekannte, Freunde, Gemeindeglieder, wer auch immer, jung und alt. Vielleicht hast du auch Fragen, vielleicht haben sie Fragen und möglicherweise wird durch die Verkündigung manche Frage beantwortet. Deswegen das Thema heute quasi Taufe oder wie Fragen einen weiterbringen. Das ist etwas, das Fragen einen weiterbringen, das habe ich selber und erlebe das quasi ständig. Ich verneige mich vor Menschen, die Fragen stellen, weil die wollen was wissen. Die, die immer die Antworten kennen, man weiß ja heute Folgendes, je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man nicht weiß. Und nicht mal da weiß man, ob es stimmt. Das heißt also, Wissen ist nicht nur Information, sondern Dinge, die einen tatsächlich weiterbringen können. Und deswegen ist es gut, wenn man Fragen stellt. Und in der Bibel gibt es mehrere Geschichten über Taufe. Und ich habe mich entschieden, heute nochmal über eine, in diesem Taufgottesdienst nochmal über eine Geschichte etwas zu sagen, über die ich schon mehrfach hier etwas gesagt habe bei dem Taufgottesdienst, verspreche aber hier vor allen Anwesenden, beim nächsten Taufgottesdienst kommt eine andere Geschichte, und zwar eine, die ich noch nie gebracht habe, also einen biblischen Text über eine Taufe, die noch nie, zumindest in den letzten 8 Jahren, hier gepredigt worden ist. Da geht es um einen Zauberer, der zum Glauben kam und der sich taufen lässt, aber das ist ja nicht heute, das ist ja dann vielleicht dieses Jahr noch, je nachdem. Also beim nächsten Taufsonntag. Aber heute Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 38. Und ich habe es mitgebracht, möglichst groß, dass man es einfach vom Platz auch so sehen kann. Und lese es einfach vor hier. Da heißt es von einem Philippus, der bekam von einem Engel folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort in einem Wagen ein Äthiopier gefahren. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Das ist übrigens eine Lesetechnik, die in der Antike durchaus verbreitet war. Man las laut. Das musst du heute mal machen, im Zug, im Schwimmbad oder wo auch immer. Dann gibt's gleich Ärger. Damals war das üblich. Das konnte also sein, dass man überall Gemurmel hörte, weil alle laut lasen. Ja? Heute wird sie immer stiller, weil die Leute irgendwas auf den Ohren haben und irgendwelche, ne, und so wischen. Wir wissen das. Aber damals war das so. Also der liest also laut in diesem Wagen aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und jetzt kommt eine Frage. Manchmal muss man fragen. Gell? Jetzt fragt er also, darum habe ich das fett gedruckt, verstehst du denn, was du da liest? Also begreifst du überhaupt, um was es da geht? Fragt er ihn. Es kommt wieder eine Frage. Nämlich von der anderen Seite, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Wie kann ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über ihn oder über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Es kommt wieder die Frage. Manchmal muss man fragen, gell, um es zu verstehen. Jetzt fragt er also, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anderem? Da ergriff Philippus die Gelegenheit, beim Schopfe könnte man sagen, und erklärte ihm von dieser Schriftstelle aus das Evangelium von Jesus. Und da hört die Geschichte nicht auf. Gibt noch hier einen Abschnitt. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Jetzt kommt wieder eine Frage. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Jetzt kommt also wieder eine Frage. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er hielt den Wagen an. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte ihn. Mit anderen Worten, da hat wohl nichts dagegen gesprochen, dass er getauft wird. Hat wohl nichts dagegen gesprochen. Das ist also diese wahre Begebenheit, die sich vor natürlich vielen Jahren, knapp 2000 Jahren abgespielt hat, aus der Apostelgeschichte, das kann man nachlesen, im Neuen Testament, Kapitel 8. Und ich möchte einfach ein paar Gedanken dazu weitergeben, bevor wir dann auch dann heute gleich dann zur Taufe kommen. Das erste ist, da ist ein Mensch auf der Suche und das hat sich übrigens nicht geändert. Wir haben das gehört auch von Clemens, Astronomie oder Astrologie oder Psychologie oder Esoterik. Da gibt es ja heute ein Angebot, das ist, wir können sagen, eine wahre Freude. Ich war diese Tage im Osiander, hier eine Buchhandlung in Villingen. Glaube, Lebenshilfe, Esoterik, das ist irgendwie alles in einer Ecke. Und Philosophie auch noch, alles in einer Ecke. Naturwissenschaft ist in einer ganz anderen Ecke. Aber das ist so alles so zusammen. Da gibt's Bücher, da kriegt man Antworten, da wäre ich nicht mal auf die Frage gekommen. Die Antworten da zu Sachen, erstaunlich, ja. Teilweise widerspricht sich das auch, aber die Menschen kaufen das. Da ist ein Hunger, eine Suche, das ist erstaunlich, das ist echt erstaunlich. Die Menschen sind irgendwie auf der Suche und das Angebot ist groß. Und wer die Wahl hat, hat die Qual. Was stimmt denn jetzt? Wer hat denn recht? Der war auch auf der Suche, dieser Finanzminister. Wäre natürlich toll, wenn Politiker, wir hatten ja jetzt den G20-Gipfel, weiß nicht, wer dabei war, das waren natürlich schon hohe Tiere. Zwischen 80 und 130 Millionen hat allein der Schutz dieser Mächtigsten der Welt gekostet. Zwischen 80 und 130 Millionen, nur der Schutz. Nur der Schutz. Da ist noch nichts dabei, was durch die Schäden der Demonstration entstanden ist. Das sind die führende Köpfe dieser Welt. Zumindest 20. Gibt ja viel mehr Länder. War ja auch die Kritik von einigen. würde mich sehr freuen, persönlich und für unsere Welt, wenn diese führenden Köpfe der Nationen sich mal fragen würden, was wohl Gott über diese Schöpfung, was wohl Gott über seine Erde, was wohl Gott über seine Menschen denkt und was er mit den Menschen vorhat. Fände ich toll. Ich weiß nicht, wie viele von diesen großen Herren und Damen das interessiert, aber da war ein großer Mann, das war ein Finanzminister. Das war nicht irgendjemand, ein ganz hoher Kopf. Und der hatte gemerkt, ich brauche Fragen, die von irgendwo anders herkommen. Das ist ja das Wesen des Christentums. Wir glauben an einen Gott, der lebt. Nicht an einen Gott, der irgendwo, keine Ahnung, wo hängt oder so. Deswegen hängt auch keiner mehr dran. Ein Tod besiegt. Wir glauben an einen Gott, also entweder du glaubst an keinen Gott. Man muss ja nicht an Gott glauben. Aber wenn man an Gott glaubt, dann ist es vom Wesen schon so, dass Gott allmächtig ist. Es gibt keinen Gott, der begrenzt ist. Dann ist es kein Gott. Menschen sind begrenzt. Gott ist völlig unbegrenzt. Grenzenlos in seiner Macht. Und deswegen, wenn ein Mensch sich auf die Suche macht nach Gott, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, das möchte ich Ihnen, uns und euch sagen, ziemlich groß, dass man ihn noch findet. Diese haben hier Gott gefunden. Viele von uns haben Gott gefunden. Man kann Gott finden. Die Bibel sagt, wenn man Gott von ganzem Herzen sucht, dann lässt er sich finden. Und wenn heute jemand da ist, der nicht an Gott glaubt oder na, weiß nicht so richtig komisch, was der da erzählt, such einfach, such und guck. Ja. Wir werden hier gleich sehen, es gibt ein paar Tipps, wie man ihn am schnellsten findet. Am schnellsten. Also der Mann war auf der Suche und der Mann hat Fragen gestellt. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Manchmal muss man fragen, sie zu verstehen. Fragen stellen. Der hat Fragen gestellt. Ich habe es vorhin gelesen. Von wem spricht denn der da? Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Von so einem Lamm, vom Schaf. Und was, wer ist denn da gemeint? Ich verstehe das nicht. Und wenn wir die Bibel haben, und die meisten von uns, bin ich mir ganz sicher, haben eine zu Hause irgendwo. Dick, dünn, klein, groß, rot, schwarz, wie auch immer. Goldrand, Paperback, Goldschnitt, egal wie. Es ist nicht immer so einfach, die Bibel aufzuschlagen, dann ist alles klar. Das hat er auch gemerkt. Der las da den Propheten Jesaja, das waren so Rollen, das war ja anders wie heute, laut und keine Ahnung, was das bedeutet. Und er stellt Fragen. Ist gut, wenn man Fragen stellt. Im Taufseminar wurden auch Fragen gestellt. Ich habe die gefragt und die haben mich gefragt. Und wir haben gemeinsam die Bibel befragt. Und das Tolle ist, wir haben Antworten bekommen. Gott spricht, Gott antwortet. Wir glauben nicht an einen stummen Götzen, der Ohren hat und nicht hört oder ein Auge und nicht sieht oder einen Mund und nicht spricht, sondern Gott ist lebendig. Bitte glauben Sie mir das, bitte glauben wir das. Und dann sehen wir noch eine tolle Haltung. Der hat nicht nur Fragen gestellt, das ist die eine Seite, aber es gibt noch eine zweite Seite, die hier enorm wichtig ist. Das ist der dritte Punkt. Der Mensch lässt sich auch helfen, der ist auch bereit, Antworten anzunehmen. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Casus Knactus könnte man sagen. Ich muss mir das auch sagen lassen. Also mich im Grunde genommen ein bisschen drunter stellen und sagen, ich habe da mal eine Frage, dann kommt die Antwort. Und dann nicht immer dieses, ja, das sehe ich jetzt aber anders. Ja, das ist so in uns drin. Nee, das sehe ich anders. Ah nee, halte mal. Junger Mann. So geht's aber nicht. Der hatte eine andere Haltung. Und das ist ja im Grunde bei allem so. Hier, Gitarre, Schlagzeug, Musik, ach, bei allem im Grunde im Leben. In der Schule, die Schüler hier, die Teenies und alles. Wenn man irgendwo was lernt, Ausbildung, Studium. Natürlich kannst du zum Lehrer sagen, das sehe ich aber anders. Kannst du machen. Kannst du deinem Chef im Betrieb sagen, Herr so und so, Herr Abteilungsleiter, ich sehe das aber ganz anders. Ich bin jetzt einen Tag hier, ich sehe das völlig anders. Also ich habe erlebt, das ist eine Haltung des Stolzes, des Hochmuts. Die Bibel spricht davon, Hochmut kommt vor dem Fall. Wer sich nicht sagen lässt, lernt schwer. Und das ist auch bei Musik so. Ja? Wenn dein Lehrer dir erklärt, wie du das halten musst und du sagst, ich sehe es aber anders, dann weiß ich nicht, wie schnell du da lernst. Der hat ziemlich schnell gelernt, dieser Mann. Das ist ein Vorbild für uns in dieser Geschichte. Der hat sehr schnell gelernt. Er hat sich einfach von einem, der es besser wusste, was sagen lassen. Was sagen lassen. Vierter Punkt hier, ein Mensch hört und begreift das Evangelium von Jesus. Ich hatte das vorhin gelesen. Der hat ja gesagt, was bedeutet denn diese Stelle, habe ich gar nicht verstanden und so. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich oder von einem anderen? Und da heißt es dann, ich habe es gelesen, wir haben es alle gelesen und gehört, da ergriff Philippus die Gelegenheit beim Schopfe und erklärte ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus. Das erklärt vielleicht auch allen Gästen, warum sie und ihr und wir in der Gnadenkirche ständig den Namen Jesus hören. Ich entschuldige mich dafür gar nicht. Das ist bei uns so. Wir sind total auf Jesus ausgerichtet. Weil Jesus ist Gott sichtbar auf dieser Erde. Und darum ist die Bibel so wichtig. Da hören wir was von Jesus. Das haben wir auch teilweise in den Zeugnissen auch schon gehört, auch letzten Sonntag. Es geht nicht nur einfach darum, ich glaube an Gott. Ja, was für ein Gott denn? Mittlerweile bastelt sich jeder so einen eigenen Gott, macht sich so einen Baukasten, dann kommt Gott raus. Jeder hat seinen eigenen Gott. Aber das ist nicht das, was wir meinen. Wir glauben an den Gott der Heiligen Schrift, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Haben wir das vorhin nicht auch gesungen? Glaube an Gott, den Vater. Und Christus, seinen Sohn. Und den Geist der Wahrheit und so. Das ist das bekannte, auch in allen Kirchen gesprochene Glaubensbekenntnis. Das glauben wir ganz genau so. Ja. Und das Zentrum dieses Glaubens ist Jesus. Und da hört also dieser Mensch das Evangelium und begreift es auch noch. Hören allein, weißt du, hören ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden ist noch nicht selber für sich angenommen und für sich selber angenommen ist noch nicht umgesetzt. Denn so diese Schritte. Nur hören reicht nicht aus. Wenn der Lehrer dir sagt, wie du die Gitarre halten musst beim, was weiß ich, F-Major 7 Akkord und du sagst, habe ich gehört, dann kannst du es noch nicht. Hören ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden heißt, okay, so und jetzt heißt es zu üben. Am Anfang brechen dir die Finger fast ab und nach ein paar Wochen merkst du gar nichts mehr. Das läuft, das flutscht so wie vorhin. Bei diesen Leuten. Da, Klavier, da, hier, die Kiste da, ne, wissen doch. Super, ja. Lernen. Umsetzen. So ist es auch beim Evangelium. Hören, begreifen. Was heißt das denn? Ah, das Kreuz ist leer. Haben wir von jemandem vorhin gehört. Jesus ist ja auferstanden. Die Geschichte mit Jesus endet nie am Kreuz. Weißt du was? Die Geschichte von Jesus, die endet überhaupt nicht. Das kann man kaum fassen. Die hört gar nicht auf. Die Geschichte von Jesus Christus hört niemals auf. Die geht immer weiter. So lang, wie diese Erde steht, so lang geht die Geschichte. Und übrigens, dann auch noch weiter. Ja, das ist erstaunlich. Egal, was geschieht auf diesem Planeten. Ja. Gestern habe ich es gehört, 2050 in Afrika, zwischen 2,5 und 3 Milliarden Menschen. 50% dieser Menschen sind unter 25. Die Welt wird sich in einigen Jahrzehnten völlig anders zeigen wie heute. Völlig anders. Und wir sitzen so hier, oder ich stehe ganz gelassen, oh ja, was machen wir heute Mittag? Ah, schönes Essen, morgen Montag und so. Ist alles noch normal so, das ist der Alltag. Warten wir mal ab. In ein, zwei Generationen. Die Erde wird sich ganz anders, völlig anders darstellen. Diese Flüchtlingsthematiken, kommt alles, ist alles ein Thema, völlig klar. Wie gut, wenn man sich da auf Gott und auf Jesus Christus ausrichtet, auf den, der das Geschehen der Erde in der Hand hält und der dein Leben auch in der Hand hält und einen Plan hat für dein Leben. Wie gut. Törichte Menschen, die Gott leugnen. Ja, 2% Atheisten auf dieser Erde, das ist wenig. Aber weißt du, wo die meisten dieser Atheisten leben? In Europa. Und warum? Na, weil wir hier so viel Geld haben. Kühlschrank voll, Auto groß, Wohnung, was brauche ich denn noch hier? Jesus und Gott. Das ist ein Trug. Also der hat es begriffen, dass er Jesus braucht, der für ihn gestorben ist am Kreuz von Golgatha, Ostern, ja, der in die Welt gekommen ist, Weihnachten, der auferstanden ist, ja, diese ganzen wichtigen Inhalte, das hat er für sich verstanden, für sich angenommen, wie Jesus für mich gestorben, hat es alles so gehört und verstanden, begriffen und dann hat er noch eine Frage, manchmal muss man fragen, ja, um sie zu verstehen, jetzt lässt er sich taufen. Der sagt von alleine, Moment, da ist eine größere Wasserstelle. Was hindert es mich eigentlich jetzt, nachdem ich das gehört und für mich angenommen, verstanden habe, begriffen habe, was hindert es mich eigentlich jetzt, dass ich mich taufen lasse? Ja, nichts. Und deswegen wurde er getauft. Ich habe es gelesen. Das also diese Geschichte so im Schnelldurchlauf, nochmal ein paar Gedanken dazu. Und jetzt möchte ich noch ein paar Hinweise geben, warum wir das hier in der Gnadenkirche so machen. Muss man denn so viel Wasser benutzen? Ja, liebe Leute, da wird es doch eine Handvoll reichen. Was ist denn da los? Ja, was ist denn das? Komisch, kenne ich nicht. Ja, das kann man nur sagen, wenn man in Deutschland oder in einigen Teilen Europas lebt. Weltweit ist das das Normale. Das ist das Normale. Also deswegen erkläre ich das kurz. Ein paar Gedanken zu unserer Taufpraxis. Wir kennen gerade in unserem Land, in Deutschland insbesondere, natürlich diese Taufe durch Begießen. Wir kennen es aus der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche. Wir kennen auch möglicherweise Taufe durch Besprengen. Ich hatte kürzlich von jemand gehört, der hatte war eine evangelische Pfarrerin, die hatte dann einen Finger in so ein Glas getaucht und dann dem Säugling diesen Tropfen auf die Stirn, ich taufe dich. Das ist also etwas Übliches in den evangelisch-katholischen Kirchen. Und das ist aber weltweit nicht die Regel. Muss man einfach wissen. Weltweit sieht das anders aus. Wenn man mal die Welt angucken würde, dann würden wir, übrigens ist auch nicht Taufbecken die Regel, die Regel ist eigentlich das hier. So ähnlich, wie ich gelesen habe. In Seen, in Flüssen, bitte nicht in Pfützen. Seen, Flüssen, Gewässern, ja. Durch Untertauchen in einem See, das hat auch Jesus selber erlebt, das hat sich durchgesetzt. Das ist so das, was in der Regel geschieht, gerade in Missionssituationen, Menschen zum Glauben kommen. Irgendwo in irgendwelchen Ländern, habe ich auch schon so erlebt, in anderen Ländern, anderen Erdteilen, werden sie so getauft. Oder eben dann, könnte fast bei uns sein, ist aber nicht so ähnlich, eben Taufe durch Untertauchen, Taufbecken. Und wir könnten natürlich auch das an einem See machen. Ja, klar, kann man machen, aber wir haben halt hier gute Möglichkeiten. Und man kann, wenn man an einem See tauft, ist es dann schwierig, quasi den Platz vor dem See in ein Gourmet-Restaurant zu verwandeln. Das ist hier einfacher. Und Toiletten sind auch unten. Deswegen nutzen wir das. Ja, das ist einfach die Möglichkeit, dass wir das hier so nutzen können. Und deswegen machen wir das. Also warum machen wir es jetzt so, wie wir es machen? Einmal, Jesus selber hat sich taufen lassen. Wir haben es schon gehört. Das wäre unnötig gewesen. Also wer sich mit Jesus beschäftigt, der wird sehr schnell feststellen, das war kein normaler Mensch. Der war nicht nur Mensch. Da war noch mehr. Der kam von Gott. Die ganze Kirchengeschichte sagt, er war Mensch und Gott. Beides in einem, schwer zu verstehen. Und der hat sich taufen lassen, ist ein großes Vorbild. Selbst als er zu Johannes dem Täufer kam, dann sagte der, Moment mal, du bist, ich kann dich doch nicht, du bist ja Jesus, das Lamm Gottes. Auf dich haben wir doch gewartet, der Messias, ich kann dich doch nicht taufen. Das geht nicht, eigentlich müsstest du mich taufen. Jesus sagt, komm, mach einfach, mach weiter. Hat sich taufen lassen von Johannes dem Täufer. Spannende Geschichte eben, wir haben gehört, im Matthäus-Evangelium am Anfang. Dann, Jesus sagt selber, das kann man mehrfach lesen, eine Stelle werde ich nachher auch uns vorlesen noch, mache zu Jüngern, taufe sie, das ist ein Auftrag, das ist ein Befehl. Wenn wir das heute hier tun, auch wenn ich das tue, dann nicht, weil ich das irgendwie nett finde und gern mal ein Schwimmbad, ach, warmes Wasser und so, super. Nee, sein Befehl ist ein Auftrag. Es ist ein Auftrag für die Gemeinde, für die Kirche Jesu. Taufe sie, mach das. Mache zu Jüngern, zu Nachfolgern, zu Lernenden, die im Glauben wachsen wollen, die weiterkommen wollen, taufe sie. Dann, wir segnen Säuglinge, selbstverständlich, hat Jesus ja auch gemacht. Ja. Das ist der große Unterschied. Wir versuchen so ein bisschen uns an dem festzuhalten, immer noch, was wir in der Bibel finden. Und darum werden bei uns die kleinen Kinder quasi mehrfach im Jahr ist das gesegnet, selbstverständlich. Ja, ist ja gar keine Frage. Aber Säuglinge werden nicht getauft. Säuglinge werden gesegnet. Das hat Jesus ja auch gemacht. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht. Ihrer ist das Himmelreich. Und dann nahm er sie auf die Hände, hat sie gesegnet. Genau das machen wir auch in der Gnadenkirche. Und wir freuen uns immer wieder über Kindersegnungen. Und heute ist aber keine Kindersegnung, sondern heute ist Taufe. Menschen, die sich freiwillig taufen lassen. Das Wort freiwillig ist deswegen auch wichtig, weil wir uns hier in einer Freikirche befinden. Und Freikirche heißt immer auch Freiwilligkeitskirche. Niemand wird getauft, ohne dass er es möchte. Nie. Das finden wir nicht gut. Sondern wir warten, bis Menschen auf uns zukommen. Und wir haben Interesse, Taufseminar und möchte mich taufen lassen und so. Und dann sprechen wir diese ganzen Themen durch. So, freiwillig. Es wird auch nachher nochmal extra gefragt, im Wasser stehend, frage ich jeden Einzelnen nachher, willst du dich heute freiwillig taufen lassen? Und wenn einer von denen sagen würde, nein, könnte er machen, dann kann er gleich wieder rausgehen. Das ist wichtig. Menschen, die sich nicht freiwillig entscheiden für die Taufe, haben später möglicherweise einen Konflikt. Man hat mich ja gar nicht gefragt, wollte ich das denn? Deswegen ist es uns wichtig, in einer Freiwilligkeitskirche, in einer Freikirche, dass Menschen das aus freien Stücken tun. Dann, im Neuen Testament wurde immer vor der Taufe das Evangelium verkündigt. Immer vor der Taufe. Wo immer Menschen dies gehört, verstanden und für sich in Anspruch genommen hatten, wurden sie getauft. Man kann gerne selber nachlesen, nachforschen, ob das so ist. Die Bibel ist da klar. Taufe bedeutet wörtlich so viel wie tauchen. Weiß nicht, wer schon mal einen Tauchkurs gemacht hat, das machen wir in der Regel nicht in der Badewanne. Und ein richtiger Tauchkurs findet auch nicht mit Schnorchel statt. Ja, ich habe das einmal gemacht vor Jahren. Da geht es dann runter. 12 Meter, also 6 Meter, 9 Meter, 12 Meter, das war so. Da habe ich auch gedacht, hoppla, da ist aber ein Druck hier. Aber war natürlich eine neue Welt da unter Wasser. Tauchen, also tauchen heißt runter. Eintauchen, untertauchen, das Wort Baptizo meint auch, wenn man etwas färbt, wenn man also zum Beispiel ein weißes T-Shirt rot färben will, dann sollte man halt das ganze T-Shirt in das Rote, nicht nur die Hälfte oder so. Ja, deswegen auch eintauchen, untertauchen. Also dieses Wort Taufe meint das so. Dann noch, bin ich gleich zu Ende, eine wichtige Bedeutung aus dem Römerbrief. Paulus hat Folgendes geschrieben. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Manchmal muss man fragen. Sie zu verstehen. Wieder eine Frage. Ich kann immer fragen. Wisst ihr das nicht? Als ob es Leute nicht gewusst hätten. Und wahrscheinlich war das auch so. Wisst ihr nicht, dass wir alle durch die Taufe oder durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden und stehen aber wieder auf. Deswegen bleibt keiner zu lang unten, außer Clemens, der hat gefragt, ob er ein bisschen länger unten bleiben kann. Das werde ich auch hinbekommen. Aber das ist alles noch im Rahmen. Stimmt's? Stimmt, ne? Ja. Bitte? 3 Sekunden, also gut. Ja. Also kein Witz, aber wirklich, genau. Weil wenn man zu lange unten bleibt, wäre das mit dem Mitgestorben zu wörtlich und dann bin ich im Gefängnis und dann, ja. Wenn ich Sinn der Sache, aber das ist gemeint. Die Bibel beschreibt quasi das Wasser wie eine Art Grab, das muss man wirklich verstehen, sonst begreift man nicht, warum braucht man denn so viel Wasser hier? Ja, Paulus vergleicht das Wasser mit der Erde eines Grabes und ich habe jetzt schon etliche Beerdigungen gemacht, es ist völlig selbstverständlich, wenn ein Mensch stirbt, kommt er unter die Erde. Niemand käme auf die Idee, bei einem toten Menschen ein bisschen Erde zu nehmen, und das macht man nicht, unter die Erde. Und das ist das Bild des Neuen Testamentes. Deshalb machen wir das so. Ja? Nicht, weil wir zu viel Wasser hätten oder was. Ja? Weil das so ein Bild ist von diesem Grab. Ja? So wie ein toter Mensch in einem Grab beerdigt wird, so wird ein Christ, der nach der Bibel Anteil am Kreuz des Todes Jesu hat, symbolisch in der Taufe mit Jesus im Wasser, im Grab, also symbolisch, bildlich quasi vom Vergleich her, beerdigt und steht selbstverständlich eben wieder mit ihm auf. Taufe ist ein Zeichen, Jesus ist der Erlöser und Herr meines Lebens. Nicht ich glaube an Gott. Gell, das habe ich schon. Den Satz kann man im Grunde vergessen. Ich glaube an Gott. Nee, es geht um Jesus. Erlöser und Herr meines Lebens. Die Taufe macht keinen Menschen zu einem Christen. Bitte. Wenn man in Villingen die Leute fragt und egal wo wir wohnen, sind sie Christ? Auf der Straße, kann man mal machen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Frag mal. Da wundern sich die Leute erstmal, weil so eine Frage habe ich noch nie gehört. Sind sie Christ? Habe ich oft schon gemacht. Einfach so mal. Entschuldigung, sind Sie von Villingen? Ja. Sind Sie Christ? Oh. Und dann kommt fast immer folgende Antwort. Ja, bin katholisch. Ja, bin evangelisch. Sage ich, ich wollte nicht wissen, zu welcher Kirche. Ich wollte wissen, sind Sie Christ? Ja, bin katholisch. Sage ich, jetzt, lassen wir es doch mal weg. Ich wollte doch fragen, sind Sie Christ? Was macht uns zu Christen, indem wir zu Christus gehören? Der Glaube an Jesus macht Menschen zu Christen. Nicht Taufe oder, keine Ahnung, irgendwas. Also zumindest von der Bibel her. Die Bibel ernst nehmen, ist das so. Taufe soll freiwillig und auf ein Bekenntnis zu Jesus geschehen, habe ich schon gesagt. Deswegen, ich schließe hier ab. Das war das aus Apostelgeschichte 8, diese Bibelstelle, diese Geschichte. Und ich weiß nicht, ob es Sesamstraße noch gibt. Von mir aus braucht es sie auch nicht mehr geben. Aber wenn ich mal wieder das hören sollte, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Erinnern Sie sich, erinnere dich bitte an diese Predigt. Sind wir nicht dumm in Frage des Glaubens? Sind wir nicht töricht in Fragen der Ewigkeit? Was machen wir, wenn wir tot sind? Was machst du eigentlich, wenn du tot bist? Das ist auch eine interessante Frage auf der Straße. Da kriegt man aber einen Blick. Wenn man sich da nicht drüber Gedanken macht, sollte man aber. Ja? Also, wir haben jetzt einiges gehört zu diesem Thema der Predigt und wir werden jetzt gleich taufen, aber jetzt sehen wir noch etwas. Wir sehen jetzt nämlich ein paar nette junge Menschen, Mädchen, Damen, Frauen, die uns noch etwas vorführen und danach taufen wir.